ARD.
Wenn du mich nach meiner medizinischen Meinung fragst, dann wäre für mich ein absolutes Must-Have ein Beistellbett und ein Schlafsack, in dem das Baby dort drin dann auf dem Rücken schläft, ohne Mütze. Aber schon bei den Eltern. Und am Ende muss man dann gucken, was realistisch ist natürlich.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Ihr seid da, das freut uns sehr. Vielleicht ja sogar das erste Mal. Wir hoffen natürlich, dass bei jeder Folge immer auch neue dazukommen. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge. Folgt uns, teilt uns, also nicht uns, die Folgen, und erzählt weiter, dass es uns und diesen Podcast gibt.
Hey, ich bin Lucy, Mama von einem kleinen Sohn, circa 1,5 Jahre. Genaue Tage und Monate spare ich euch an dieser Stelle, auch wenn man das als Eltern gerne macht. Ich bin Journalistin und ich kann euch sagen, Tatsächlich schwanger ist der Podcast, den ihr jetzt braucht, wenn ihr gerade in dieser besonderen Phase seid. Ich habe damals nach Infos gesucht und ich muss ehrlich sagen, ich habe viel Schrott gefunden im Internet und vor allem viele Mythen und ich wusste nie, stimmt das oder stimmt das nicht, und das ändern wir hier. Hier gibt's geprüfte Infos. Neben mir, ebenfalls in diesem Podcast dabei, habt ihr gerade schon gehört, Tim, zweifacher Vater, arbeitet als Moderator und Autor bei Enjoy.
Moin, ja, ist alles richtig, genau.
Ist alles richtig, ja. Cool.
Und wir haben noch eine dritte hier im Bunde für alle medizinischen Fragen, aber auch für Studien, Fachwissen, alles rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Manu, hallo.
Moin.
Du bist Ärztin und du hast in der letzten Folge erzählt, das ist mir echt in Erinnerung geblieben, du hast schon rund 3000 Geburten begleitet, also selbst Mutter Wolny wird da schwach. Ich weiß nicht, inzwischen sind es wahrscheinlich 3020 Geburten oder so.
Ja, genau. Momentan arbeite ich ja nicht mehr so viel in der Klinik, aber tatsächlich war ich gestern bei einer Geburt dabei. Oh. Mein Herz ist ganz voll. Ja, genau.
Macht das bei dir auch Glücksgefühle?
Total. Da kommen wir ja später auch nochmal auf diese Glückshormone. Die kriege ich auch, wenn ich bei einer Geburt dabei bin. Aber momentan mache ich ja hauptsächlich Ultraschall, aber betreue eben nur Schwangere.
So, und jetzt sollten wir mal klären, worum geht's in dieser Folge eigentlich genau? Also grob gesagt geht's um die Phase, wo man jetzt wie wild das Kinderzimmer einrichtet, nochmal schnell streicht und macht und tut, also alles vorbereitet und so richtig zum Prepper wird. Wir sagen euch vor allem aus unserer persönlichen Erfahrung, was braucht ihr wirklich und fast noch ein bisschen wichtiger, was braucht man alles nicht? Manu hat da aus medizinischer Sicht auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dann gibt's auch noch Tipps für den ganzen Orga-Papierkram, also zum Beispiel Elterngeld beantragen und Co. Ne? Da kommt ja auch ein bisschen was auf einen zu. Also worum solltet ihr euch vielleicht schon sehr, sehr früh kümmern? Viele nennen diese Phase Nestbau, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die kann sehr unterschiedlich einsetzen, also bei manchen erst später in der Schwangerschaft. Bei meiner Freundin hat sie zum Beispiel deutlich früher eingesetzt als bei mir. Ich war dann noch immer so easygoing und ja, lass mal warten und hat noch alles Zeit. Und sie war schon so auf go und okay, jetzt müssen wir machen und beweg mal deinen Hintern und so. Und ich denke mir, wie so oft in diesem Podcast, da sind wahrscheinlich wieder die Hormone für zuständig, oder? Dass dieser Nestbautrieb einsetzt. Richtig, Manu?
Genau. Und eines der bekanntesten Hormone in der Schwangerschaft, vor allem so in der Geburt, ist das Oxytocin. Das ist nämlich eigentlich das Wehenhormon. Also wenn man Wehen hat, werden die durch Oxytocin ausgelöst. Auch dass man Milchbildung hat und die Milchejektion, dass die Milch rauskommt, kommt durch Oxytocin. Das Besondere daran ist aber, dass das nicht nur das macht, also nicht nur die Geburt und das Stillen vereinfacht, sondern auch als Bindungshormon bezeichnet wird. Und dadurch dazu führt, dass man eine Verbindung aufnimmt. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich habe es noch nie gemessen, wenn ich bei einer Geburt dabei bin, habe ich auch Oxytocin-Ausschüttung und bin dann auch immer ganz happy.
Wenn das so Wehen auslöst und für Stillen da ist, wird das auch bei Männern ausgeschüttet, das Hormon?
Es wird auch bei dir ausgeschüttet, denn es wird im Gehirn produziert, sodass jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Gebärmutter, dieses Hormon ausschütten kann und auch eben diese Bindungsfähigkeit hat.
Das heißt, auch bei zum Beispiel homosexuellen Paaren, da
geht
ist
das
es auch
genau so.
Dass so. Das,
genau. Man muss dafür nicht schwanger gewesen sein.
Ich habe ja eben schon gesagt, bei mir hat der Nestbautrieb, also der hat dann irgendwann auch so richtig reingekickt. Da war ich so auch voll im Modus und wollte irgendwie alles in der Wohnung umräumen, umstellen und so. Aber deutlich später, als das bei Sarah der Fall war. Wie ist das? War das jetzt nur bei uns so oder ist das häufig, dass das bei Schwangeren früher einsetzt?
Wir sind da schon zu zweit bei uns was ähnlich.
Ja.
Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein tatsächlich, aber ja.
Kannst du dich denn noch erinnern, Lucy, was so das beste Teil war, was du in dieser ganzen Nestbauphase angeschafft hast?
Ja, vor allem das beste Teil, von dem ich nicht dachte, dass es das beste Teil wird. Ne? Das war bei uns der rote Gymnastikball. Wisst ihr? Das kennt ihr vom Sport oder auch von der Physiotherapie. Da hat man auch so diese roten Gymnastikbälle.
Wo man so drauf
sitzen genau, die
kann.
Auch ja. sehr gut sind, wenn man am Schreibtisch sitzt und so. Und die waren für uns ein totaler Gamechanger dann nachts. Wenn er geweint hat, also nicht nur nachts, aber vor allem nachts, dann wenn man dieses Wippen nachmachen möchte und diese Bewegung halt macht. Und das war für Chris ja auch total cool, weil er das dann ja auch machen konnte. Und es ist halt rückenschonend. Wir hatten das ja schon mit dem Rücken. Der wird ja ganz schön abgenutzt in dieser Zeit, weil man viel trägt und da kann man einfach diesen ja diesen Ballast sozusagen gut verteilen.
Chris
ja.
ist dein Freund.
Chris ist mein Freund, Mann jetzt mittlerweile, genau.
Der dann ja die Nächte auf dem Ball saß.
Auf dem Ball saß.
Guck mal, da haben wir es uns leichter gemacht, weil ich weiß, bei unserem ersten Kind war das Beste, was wir hatten, so eine automatische Federwiege. Das heißt, da musst du nicht mehr wippen, sondern die macht das automatisch. Ey, diese Dinger sind unverschämt teuer, aber irgendwann waren wir so fertig, weil dieses Kind nicht geschlafen hat, dass es uns fast egal war. Also die hätten einen Kleinwagen dafür verlangen können. Wir hätten ihn gegeben. Er nimmt alles, was wir haben an Geld hier. Hauptsache das Kind wippt. Und bei unserem zweiten Kind war es dann nämlich so, jetzt hatten wir diese sauteure Federwiege und dachten, ja gut, wenigstens lohnt es sich für zwei Kinder die Anschaffung. Nee, hat ihn null interessiert. Und da war das Allerbeste, war so ein Kuscheltuch, das hat er von seiner großen Schwester geerbt, das also war total günstig, also ne, es ist nicht immer so, dass das Teure dann besser ist oder so, also das war bei unserem zweiten Kind wirklich so das absolute Must-Have, das hat er bis heute, dieses Kuscheltuch und ohne das kann er nicht einschlafen, da geht gar nichts.
Süß. Und welche Farbe hat das?
Ja, da bin ich ein bisschen froh. Ich bin ein großer Football-Fan von den San Francisco 49ers und das ist in 49ers rot. Also vielleicht guckt er irgendwann mit mir zusammen Football.
Aber rot, guck mal, das verbindet rot uns. Roter verbindet Gymnastikball, euch, genau. Rotes Kuscheltuch.
Und wir wollen mal wissen, was uns mit euch verbindet. Darum haben wir gefragt, was ist denn so das Wichtigste, euer Must-Have, was ihr euch so angeschafft habt?
Eine der mit Abstand besten Anschaffungen, die wir so hatten, war unsere Trage, mit der ich unsere Tochter schon ganz früh um mich schnallen konnte, draußen wie drinnen, vor allem auch drinnen, ehrlich gesagt. Und sie so ganz schnell zum Schlafen bringen konnte und vor allem auch ein bisschen was im Haushalt schaffen konnte. Keine Ahnung, den Geschirrspüler ausräumen, einräumen, ein bisschen Wäsche falten. Das ging alles total super. Sie fand das gemütlich und hat seelenruhig gepennt, während ich ein bisschen was geschafft habe.
Was ich sehr gut und wichtig finde, ist ein Stillkissen. Spätestens Mitte der Schwangerschaft, weil das Schlafen dann so viel angenehmer ist, wenn man den Bauch irgendwie abstützen kann. Und das sollte man dann auch verwenden, weil am Anfang denkt man zwar, auch das kleine Würmchen wiegt 3 Kilo, das kann ich auch so halten beim Stillen, das muss ich jetzt nicht auf ein Stillkissen ablegen, dachte ich mir zumindest manchmal. Und unsere Hebamme war aber sehr dahinterher zu sagen, nee, das machst du jetzt schön trotzdem mit dem Stillkissen, entlaste deine Nackenmuskulatur und irgendwann hat man es dann ja auch im Nacken.
Das fühle ich sehr, also auch bei uns die Trage auf jeden Fall ein Must-Have.
Ich fühle auch dieses Stillkissen und vor allem, dass diese Schultern so immer nach oben hängen an den Ohren, dass man immer dran denkt, die Schultern zu entspannen.
Ich glaube, das Stillkissen...
Das ist sogar ganz günstig, einfach die Schultern entspannen, kostet nichts.
Das habe ich, glaube ich, schon in der 10. Woche oder so bestellt.
So, weil es aber ja auch immer Anschaffungen gibt, wo man dann merkt, nee, das war wirklich Bullshit, das hätten wir nicht gebraucht. Auch das wollten wir von euch wissen. Was war denn so die schlechteste Anschaffung?
Am Anfang dachten wir brauchen auf jeden Fall einen Schlafanzug für den Säugling, weil die Werbung das irgendwie einem so einflüstert, aber letztendlich, das kleine Kind pennt sowieso die ganze Zeit und dann kann es auch wunderbar im Strampelanzug pennen und braucht keinen Schlafanzug. Also Strampler reicht aus.
Ein absoluter Fehlkauf waren diese kleinen Fingerlinge, mit denen man Babys so die ersten Zähnchen putzen kann. Sie liegen ungefähr immer noch original verpackt bei uns im Schrank.
Was wir im Endeffekt überhaupt nicht gebraucht haben, war unser Vaporisator. Das ist eine Riesenmaschine, hat ganz viel Platz weggenommen in der Küche, hat unsere Schnuller sterilisiert. Aber im Endeffekt haben wir auch festgestellt, wir brauchen die überhaupt nicht, denn so hygienisch einwandfrei muss das heute gar nicht mehr sein. Aber das wussten wir damals noch nicht.
Ja, ehrlich?
Ja, ich könnte die Liste noch ewig weiterführen, aber das, glaube ich, führt ein bisschen zu weit, weil es gibt einiges, was zur Grundausstattung gehört, aber eigentlich auch nicht so viel, wie man denkt.
Ja, witzig. So mit diesen Fingerlingen zum Beispiel zum Zähneputzen, die nutzen wir total häufig. Aber da sieht man halt, es ist super individuell und ich verstehe das voll. Bei ganz vielen Sachen wird einem wirklich von außen so eine Unsicherheit angetragen. Ja, das ist wichtig, das braucht ihr. Damit wollen wir heute mit dieser Folge so ein bisschen Schluss machen, indem wir uns auch echt mal trauen bei Sachen, wo ihr jetzt glaubt, das braucht man auf jeden Fall, einfach mal sagen, nee, das braucht man nicht. Also wir haben hier wirklich für euch mal die absoluten Essentials versucht rauszukristallisieren.
Wir versuchen uns in Minimalismus und wollen jetzt mal von den Nice-to-Haves ja zu den grundsätzlichen Sachen kommen. Aber klar muss natürlich sein, wir reden hier von dem, was Tim und ich so als Grundausstattung wichtig finden. Also das ist so das, was unsere Erfahrung ist. Gleichzeitig will ich jetzt aber auch nicht monologisieren. Deswegen haben wir uns jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Wir fangen wirklich mal ganz basic an mit den Klamotten, ne? Das ist ja das Erste, was einem so in den Sinn kommt, die Bodies. Und ich sag mal so, 5, 6 Bodies reicht für den Anfang komplett. Tim, bist du da d'accord?
Ja, absolut. Und das mit dem Schlafanzug fühle ich auch sehr, ja. Braucht man nicht.
Genau. Und dann, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Größe, ich würde sagen 50, 56, da macht ihr eigentlich nichts verkehrt. Also
ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen
größer ist, wächst es noch rein. Und da ist so ein Punkt, und das ist auch so ein bisschen, was einen verunsichern kann, das sind diese Wolle-Seide-Bodies, ne? Na, Wolle, Seide. Also Wolle regelt die Temperatur gut. Vielleicht kennt ihr das so von so Seemanns-Pullovern, diese Treuer so. Und ja, Seide ist halt sehr sanft zur Haut. Das ist super cool, klar, aber ich muss sagen, das ist auch ziemlich teuer im Durchschnitt. Ich habe nochmal geguckt, kosten diese 20 Euro, paar sind günstiger, paar sind sogar teurer. Ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr ganz normale Baumwollbodies nehmt. Also es ist alles eine Frage der Kohle. Und ein Tipp von mir, lasst euch das sonst schenken. Das ist eine super Idee, wenn Freunde oder Verwandte oder Bekannte fragen, wenn man sich mal so ein Wolle-Seide-Body schenken lässt.
Wir haben auch einen, den haben wir auch geschenkt bekommen und die anderen sind ganz normal. Und naja, passt dann auch.
Ja. Viel wichtiger ist eigentlich, nehmt Wickelbodies, weil ihr habt keine Lust, in den ersten Wochen den Kindern was über den Kopf zu ziehen. Das ist noch alles neu für euch und auch für die Kids ist es neu. Von daher mit dem Wickelbody seid ihr da eigentlich viel besser dabei. Und dann ist es auch gar nicht mehr so viel, ne? Noch so 2, 3 Höschen, also Hosen.
Oder so Jäckchen
auch. Oder Jäckchen, genau. Auch da wieder Jäckchen eher, weil eben nicht über den Kopf. Das macht halt keinen Spaß. Und dann für den Kopf noch eine Haube oder eine Mütze. Ist natürlich auch jahreszeitenabhängig, ganz klar. Und am Anfang gehen auch noch Söckchen. Später nicht mehr. Das werdet ihr selbst merken.
Die werden sich ausgezogen.
Genau. Und dann guckt doch nochmal nach einem Schlafsack. Also der vielleicht auch das ganze Jahr, den ihr länger auch behalten könnt, der größer ist, wo das Kind noch reinwachsen kann, vielleicht schon eine Nummer größer und der auch zur Jahreszeit passt. Aber dann ist es das auch. Ja, und dann ist ja die Frage, wo kommt das alles hin? Und ganz klassischerweise kann man sich da ja eine Kommode nehmen, die man entweder schon hat oder man besorgt sich eine und kann dann so einen Wickelaufsatz sich holen oder man holt sich halt in neu sozusagen eine Wickelkommode. Da dachte ja zum Beispiel mein Mann, die brauchen wir gar nicht. Also der war dann so, ja nee, wir können das Kind doch eigentlich überall wickeln, wo es ist.
Verstehe ich aber, also mache ich zum Beispiel auch so. Also
machst
wir
du
wickeln
so?
Überall, ja? Ich bin zu faul. Ich laufe dann nicht immer ins Badezimmer und lege das da hin. Also die Wickelkommode ist bei uns auch nur Abstellort für alles Mögliche, aber nicht um das Kind zu wickeln.
Und hast du da die Sachen und holst die dann immer von dort an deinen Ort oder
hast du
an mehreren Orten verteilt?
Ja, inzwischen genau, an mehreren Orten verteilt. Ich habe auch so ein kleines Wickeltäschchen für mich und das hole ich dann immer schnell, genau. Aber ich glaube, ansonsten ist es schon ganz gut, wenn man so einen Ort hat, wo auch so die ganzen Hygienesachen sind und so, dass man die nicht immer in der Wohnung suchen muss oder im Haus.
Ja, und da ist mir jetzt noch ein Tipp wichtig, der vielleicht erstmal ganz banal erscheint, dass wenn du eine hochgestellte Wickelkommode hast, dass du immer auf das Kind blickst. Vielleicht denkst du, so ein kleines Baby kann sich nicht drehen und fällt nicht runter, aber hört man ja immer wieder. Das heißt, wirklich immer auf das Kind gucken, wenn das eher höher ist.
Ja, super wichtig, aber an sich ja eine hohe Wickelkommode gut, nämlich für den eigenen Rücken.
Ja, genau.
Guck mal, jetzt haben wir schon eine Sache genannt, Wickelkommode, die man, wenn man das nicht fühlt, wirklich weglassen kann. Also man kann ein Kind eben auch woanders wickeln. Es gibt noch so eine Sache, die mir direkt einfällt, ein Babyphone. Klar haben wir ein Babyphone gekauft, weil du denkst, ja, ich kann doch kein Kind bekommen und die ganze Welt hat Babyphones und wir haben dann keins. Ey, aber wir haben eine wirklich mini kleine Wohnung, das hörst du eh, wenn da ein Kind weint und wenn man die Tür auflässt, dann braucht man das nicht. Also auch da, es kommt natürlich ein bisschen auf eure Wohnsituation an, wenn die Großeltern nebenan wohnen und ihr seid auch mal da im Haus, dann lohnt sich das sicher, aber in einer kleinen Wohnung, da braucht man auch ein Babyfon nicht.
Und du läufst sowieso am Anfang ganz oft noch ins Schlafzimmer und guckst, ob alles in Ordnung ist.
Von daher,
du bist das Babyfon auf zwei Beinen sozusagen. Aber irgendwo müssen sie ja schlafen. Und da müssen wir eben nochmal übers Beistellbett sprechen. Das ist ja super praktisch, ne? Das verbreitert das Bett, das ist so eine Bucht. Und das Kind kann direkt neben dir schlafen. Und wenn du stillst, ist es super praktisch, weil du musst gar nicht aufstehen.
Genau, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, also das ist wirklich so, das kann man so ans Bett andocken, so daneben stellen und da ist dann auch kein Gitter dazwischen oder so, sondern das Kind liegt dann wirklich einfach direkt neben dem Bett, ne? So eine Erweiterung des Betts sozusagen. Und ich bin da das erste Mal in Kontakt gekommen im Krankenhaus, also nach der Geburt waren wir noch in so einem Familienzimmer und da stand dieses Kinderbett. Und was ich mir voll gemerkt habe, und das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, so ein Beistellbett ist echt ein Thema, weil da stand im Krankenhaus der Hinweis dran, dass so ein Bett das Risiko für den plötzlichen Kindstod verringert. Und wenn man das mal gelesen hat, dann denkt man natürlich nicht, naja, auf ein Beistellbett können wir verzichten, oder? Also Manu, was rätst du als Ärztin?
Ja, also ich würde auch zu so einem Beistellbett raten. Es ist so, dass in Deutschland seit den 90er Jahren die Häufigkeit des plötzlichen Kindstods fast so um 93% reduziert werden konnte durch Aufklärungsmaßnahmen, was mit dem Kind gemacht werden soll, nachdem es geboren wurde, wenn es schläft. Also der plötzliche Kindstod ist ein Tod des Kindes im Schlaf bei einem gesunden Kind, wo man die Ursachen werden jetzt immer mehr erforscht, aber im Grunde noch keine 100%ige Klärung. Man findet oft nicht. Und es ist inzwischen nur noch so 2 mal auf 10.000 Kinder. Also wirklich, du brauchst eigentlich keine großen Sorgen haben, dass es dich betreffen wird. Vor allem, wenn du darauf achtest, dass das Kind auf einer festen Matratze schläft. Es sollte kein Kissen haben. Es ist so, dass es nicht gut ist, in diesem Zimmer zu rauchen. Beistellbett wäre super, also bei den Eltern im Raum, aber nicht idealerweise in der Mitte der Eltern, sondern wirklich im eigenen Beistellbett. Die Temperatur sollte nicht zu warm sein. So empfohlen sind 18 Grad. Und das Baby kann dafür dann einfach in einem Schlafsack liegen und keine Decke, kein Kissen, auf dem Rücken, auf einer geraden Fläche. Und die plötzlichen Kindstode treten am häufigsten auf, wenn das Kind zum Beispiel auf dem Sofa schläft. Das sollte man eigentlich eher nicht machen, sondern
so,
wirklich,
weil da Sachen sind, Kissen, genau, schwere so. Kissen.
Oder aber, ne, du bist jetzt doch mal ausgegangen und dann kommst nach Hause und hast Alkohol getrunken und das Baby liegt bei euch mit im Bett. Das sollte auch nicht passieren. Also,
weil man sich dann irgendwie draufrollt und
zum Beispiel oder die Decke drüber legt und es nicht merkt, weil du eben doch Alkoholintus hast, ne?
Ja, das ist die Theorie.
Du guckst schon die ganze Zeit
so. Ich krieg da schon wieder so ein mulmiges Gefühl, weil das ist die Theorie. Und bei uns lief es halt ganz anders ab, ne, Manu? Vielleicht ist das gar nichts für deine Ohren, was ich jetzt erzähle. Bei uns war es so, wir haben uns auch ein Beistellbett gekauft. Genau mit diesem Gedanken natürlich auch. Und unser Sohn, der, ich weiß nicht, hat vielleicht die ersten paar Wochen, ich kann nicht sagen, wann, ab wann es losging, dass er nicht mehr drin schlafen wollte. Das war aber sehr, sehr früh. Der hat immer an mir, also auf mir geschlafen und hat dann ganz schnell bei uns im Bett geschlafen. Also das war halt einfach so, okay, wenn ich ihn weglege, dann weint er. Und es ging halt gar nicht anders. Der hat so viel Nähe gebraucht, dass wir dann entschieden haben, okay, der bleibt bei uns im Bett. Und dann kam noch dazu, oh Gott, ich fühle mich schon so wie
dass
damals.
Er auf einem Kissen geschlafen,
ja, genau.
Hat mit einer Decke.
Nee, Decke hat er nicht. Der hat immer Hitze, deswegen braucht er keine Decke. Aber das ist ein Bauchschläfer. Und auch das ist ja, glaube ich, so ein Ding, ne? Auf dem Bauch, das erhöht das Risiko auch, oder?
Genau, also eher auf dem Rücken und wenn das Kind wach ist, wirklich aktiv auf den Bauch legen, weil es soll ja auch die motorischen Fähigkeiten ausbilden, aber zum Schlafen eigentlich auf den Rücken. Und das, was ich eben alles erwähnt habe, dazu gibt es eine Leitlinie hier in Deutschland. Und wenn du mich nach meiner medizinischen Meinung fragst, würde ich das vertreten, was empfohlen wird. Und dann wäre für mich ein absolutes Must-Have ein Beistellbett und ein Schlafsack, in dem das Baby dort drin dann auf dem Rücken schläft, ohne Mütze, aber schon bei den Eltern, und am Ende muss man dann gucken, was realistisch ist natürlich.
Genau, das ist so ein klassischer Fall von auch Intuition und ich vertraue dann auch einfach, dass wir das hier so machen, und ich habe das in dem Fall habe ich es einfach gefühlt. Ich wusste, dass das klappt.
Boah, Lucy, ich finde es richtig gut, dass du das sagst, weil das ist eine Situation, da finden sich, glaube ich, ganz viele Eltern wieder. Also ich kenne das auch, dass es Sachen gibt, wo man vorher dachte, das mache ich auf gar keinen Fall, wenn ich mal ein Kind habe. Ja. Und dann ist man da und hat irgendwie die dritte, vierte, fünfte Nacht mit dem Schreien ein Kind durch. Und naja, dann wird man doch irgendwann so verzweifelt, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich es vielleicht doch mit ins Bett oder lass es doch auf mir schlafen. Also ich glaube, das ist so ein Zwiespalt, in dem sich viele Eltern irgendwann befinden. So, man weiß,
genau, vielleicht
was
kann man auch so ein Mittelding machen,
und,
weißt du, dass du dich versuchst, an alles so viel wie möglich zu halten. Und wenn eins davon dann wirklich gar nicht geht, das dann irgendwie ein bisschen liebevoll betrachten. Ja. Weil es geht ja nicht anders, du hast ja keine andere Möglichkeit. Ne?
So ein Familienbett, das merke ich jetzt gerade im Freundeskreis, ist was, was viele toll finden. Also kommt mir wie so ein Trend vor, ist ja auch schön, die ganze Familie so nachts beisammen zu haben. Aber dann wäre ja so ein Mittelding zu sagen, ich stelle das Beistellbett dran,
genau, ist auf jeden Fall gut, dass
Betts.
das Kind auch im Elternzimmer schläft, dann besser nicht zwischen zwei Erwachsenen oder noch anderen Kindern. Und das ist ja einfach eine Verlängerung des Betts, ist ja eigentlich auch ein Familienbett fast.
Ja.
Wo wir es besser gemacht haben, war beim Autositz. Da gibt es ja die Babyschale am Anfang. Da haben wir drauf geachtet. Es gibt da nämlich so Prüfsiegel für. Also das kann quasi so ein bisschen ablaufen, die Babyschale. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Aber es gibt ein Prüfsiegel und meistens haben die so einen Aufkleber drauf. Und dann seht ihr da die Kindersitzprüfnorm und wann die zugelassen sind. Und bei einer kleinen Internetrecherche werdet ihr dann sehen, ob das noch aktuell ist oder nicht. Und das ist ganz wichtig. Außerdem habe ich nochmal geguckt, also es ist auch so ein bisschen die Frage, wann ist der Kindersitz hergestellt worden? Und auch so eine maximale Nutzungsdauer vom Hersteller gibt es. Bei Babyschalen war das dann so zwischen 3 und 7 Jahren.
Achso, weil sonst das Plastik irgendwie
so
porös wird oder was?
Genau.
Achso,
wenn
eben,
du das
genau.
so Secondhand dann kaufst. Jetzt,
genau,
ne?
genau
um
wenn
zu
du Secondhand.
Beispiel,
ja,
oder
genau.
Du
das Geschenk, das ist ja
genau.
wirklich auch was, was man gut dann ja auch weitergeben kann. Es ist so groß, das willst du nicht zu Hause mehr rumstehen haben. Also wofür brauchst du eine Babyschale, wenn du kein Baby mehr hast? Ne? Für uns war das halt relevant, weil wir ja auch aufs Land gezogen sind. Ne? Und dadurch, wir mussten ja vom Krankenhaus direkt, also sind wir nach Hause gefahren und das waren ja auch 35 Kilometer oder so. Das
wow,
war's,
echt?
Ja, schon. Ja.
Da kann ich auch nochmal sagen, wenn man nach Hause fährt, da dachte ich nämlich auch, wir hatten also Kind entbunden, Kind war da, wir hatten die Babyschale und dann sind wir mit so einem Car2Go, also was man sich so leihen kann, gefahren und ich hatte schon eins reserviert. Naja, und dann standen wir davor und dann fiel mir auf, ich habe einen Smart reserviert. Das hat natürlich nicht geklappt. Also auf dem Weg zurück, wenn ihr euch ein Auto leiht, nehmt
keine
Mehrsitzer. Ihr seid dann auf einmal eine Person mehr, ja.
Was wir vorhin in der Umfrage schon gehört haben, als Must-Have, ist die Babytrage. Das ist ja auch wirklich was, was gefühlt für mich in den letzten Jahren, also wirklich so ein Trend, würde ich sagen, ist es geworden, auf jeden Fall sein Baby wieder zu tragen. Das kann man ja klassischerweise mit einem Tuch auch machen, aber es gibt ja richtig Babytragen. Da würde ich sagen, leiht euch diese Tragen erst aus, wenn das Baby da ist oder nehmt sogar eine Trageberatung in Anspruch, kostet dann halt aber eben Geld oder fragt eben Freunde, wie auch immer. Aber das im Vorhinein irgendwie abschätzen zu können, ist total schwierig, weil auch hier meine eigene Erfahrung, zum Beispiel unser Baby, hatte keine Lust, sich tragen zu lassen. So. Und da war es natürlich auch total schwierig, eine zu finden, die ihm überhaupt gefällt. So.
Ich finde, das gilt auch für den Kinderwagen. Auch das ist was ihr besser anschafft, wenn das Kind da ist. Mhm. Weil wir hatten es beim ersten Kind auch und siehe da, wollte überhaupt nicht im Kinderwagen liegen. Also eine völlig unnötige Anschaffung. Und ich glaube auch, also Babytrage, Kinderwagen, das sind beides Themen, die macht man dann am besten mit dem Baby. Und dann kann man auch direkt gucken, was findet es cool und was nicht.
So, das war mal ein Einblick, was Tim und ich wichtig finden. Unsere persönliche Checkliste mit noch ein paar mehr Sachen und unseren Erfahrungen dazu haben wir euch auch auf die Online-Seite zum Podcast gepackt. Da findet ihr übrigens generell ganz viele Zusatzinfos. ndr.de/tatsächlich schwanger mit AE packen wir euch wie immer auch in die Shownotes.
Und alle Listen dieser Welt, die können nie hundertprozentig das widerspiegeln, was ihr wirklich braucht, weil ich habe es eben schon gesagt, es ist einfach sehr individuell und das, was für uns jetzt total wichtig war, das ist für euch vielleicht auch unwichtig und vielleicht sagt ihr, naja, ich will aber gar nicht so puristisch da rangehen, ich will viel mehr machen. Das ist mir auch wichtig, das nochmal zu sagen, ihr macht das nicht nur für euer Kind, diese Nestbauzeit, ist auch eine Zeit für euch. Und wenn ihr das Gefühl habt, das bereitet mich jetzt aufs Kind vor und das bereitet uns Freude, das Zimmer zu streichen und das irgendwie mit einer guten Freundin oder einem guten Freund zu machen, das hat ja auch was total Schönes. Ey, dann macht das und lasst euch da nicht verunsichern, nur weil wir jetzt sagen, ja, so viel braucht man gar nicht.
Ja, ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig und ihr macht das allein für euch. Vergesst euch selbst nicht dabei. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was man fürs Kind anschaffen könnte. Das ist auch alles gut und wichtig. Aber vielleicht könnt ihr in dieser Phase ja auch schon mal gucken, was ihr braucht dann fürs Wochenbett und für die Zeit danach. Und da haben wir einen Tipp von der Podcasterin, Mama und Influencerin und Unternehmerin Toya Diebel, die sagt, was ihr schon mal besorgen könntet für später.
Wenn man sich entscheidet zu stillen, empfehle ich wärmstens Kälte und zwar in Form von Kühlpads für die Brüste. Denn der Milcheinschuss, der ein paar Tage nach der Geburt meistens eintrifft, oder manche Frauen haben das auch manchmal ein paar Stunden nur nach der Geburt, der kann manchmal ein bisschen schmerzhaft sein. Die Brüste werden sehr groß und gefühlt steinhart bei mir. Es ist ein großer Druck, der da drauf liegt und der tut so ein Kühlpad, am besten zwei Kühlpads für jede Brust eins, wahnsinnig gut und hilft ein bisschen, den Milcheinschuss zu regulieren, beziehungsweise dass die Brüste einfach ein bisschen abschwellen. Das kann einfach ein bisschen wehtun und diese Kälte tut wahnsinnig gut. Genau.
Ich fühle es so sehr. Ich fühle mich völlig zurückversetzt in diese Zeit. Aber vielleicht kann man sich hier auch den Luxus gönnen für neue Kühlpads.
Ja, und die Ausgabe ist nie umsonst, weil Kühlpads kann man auch später extrem gut gebrauchen. Also Kinder stoßen sich ständig und dann wirkt so ein Kühlpad Wunder und kann dann irgendwie so einen kleinen verstauchten Finger oder eine Stirn oder so innerhalb von Sekunden heilen.
Und zu den Kühlpads von mir nochmal ein medizinischer Hinweis. Entweder nimmst du sie aus dem Kühlschrank, dann sind sie nicht so kalt. Und wenn du sie aus der Tiefkühltruhe nimmst, bevor du sie auf deine Haut legst, auf jeden Fall umwickeln mit Tüchern. Wenn wir nämlich etwas sehr Kaltes auf die Haut legen, kommt es zu einer Überreaktion der Haut. Sie wird sehr rot und warm. Und das ist ja der negative Effekt und sollte eben nicht durchgeführt werden. Also wirklich langsam abkühlen und eben auf Tiefkühlprodukte auf deiner Haut verzichten.
Also jetzt so die TK-Pizza oder Tiefkühlerbsen nicht drauf?
Nur wenn du ein Tuch dazwischen hast.
Jetzt haben wir über viele Anschaffungen gesprochen, die man machen kann oder auch nicht machen kann. Es gibt aber noch mehr Sachen, wo ich finde, die fallen auch in diese Phase rein. Und naja, zugegeben, die sind jetzt nicht so super sexy. Die sind nämlich so ein bisschen bürokratisch. Zum Beispiel, wenn ihr nicht verheiratet seid, dann kann das für euch ein Thema sein, nämlich die Vaterschaftsanerkennung. Also die könnt ihr beim Standesamt machen, die könnt ihr beim Jugendamt, Amtsgericht oder auch beim Notar machen. In der Regel ist die kostenlos und darin wird dann eben auch der Vater in die Geburtsurkunde eingetragen und hat dann auch Sorgepflicht und hat viele Pflichten und Rechte, die er sonst nur hätte, wenn ihr verheiratet seid. Mein Tipp ist, das wirklich vor der Geburt zu machen, sonst muss nämlich nachträglich die Geburtsurkunde geändert werden und dann wird da der Vater nochmal extra eingetragen. Na, und das ist dann wieder ein zusätzlicher Gang zur Behörde, den kann man sich also sparen. Und auch noch ganz wichtig, das muss nicht der biologische Vater sein. Ne? Also wenn das einfach euer Partner ist so und er nicht der Erzeuger ist, überhaupt kein Problem, auch der kann eingetragen werden. Ja, und jetzt denkt ihr vielleicht, er erzählt die ganze Zeit von Partner, was ist denn bei gleichgeschlechtlichen Paaren? So, da kommt's.
Ja, wird's kompliziert,
bei denen ist es leider richtig kompliziert. Genau, die müssen das Kind nämlich adoptieren. Ist viel, viel mehr Arbeit. Hat eine ehemalige Kollegin von mir gemacht, die gute Claudi. Und ich habe sie nochmal gefragt und gebeten, uns das nochmal für den Podcast genauer zu erzählen, wie das bei ihr vor ein paar Jahren ablief.
Also bei meiner Frau und mir war das mit der Adoption so, dass es auf jeden Fall erstmal ein Kriterium war, dass wir verheiratet sein mussten, weil sonst kann ich, also meine Frau hat das Kind bekommen, ich wollte meine Tochter adoptieren. Ich hatte sonst gar keine Chance, sie adoptieren zu dürfen. Das heißt, wir haben erstmal geheiratet, dann haben wir einen Antrag gestellt, also durch ganz viele bürokratische Sachen mussten wir uns da durchwühlen. Dann kam einer vom Jugendamt und hat sich unsere Wohnung angeguckt und geguckt, wie wir leben, ob das Kind ein eigenes Zimmer hat. Und dann hat, ich glaube, das hat ein Dreivierteljahr gedauert, hat ein Gericht dann gesagt, okay, jetzt bin ich offiziell ein Elternteil. Und lustig ist, dass ich quasi bei dem Berliner Geburtenregister unter Vater stehe. Also das heißt, auf der Geburtsurkunde stehe ich bei meiner Tochter unter Vater drin. Keine Ahnung, warum die wahrscheinlich noch nicht, sind auch überfordert mit Mama 1, Mama 2, geht das überhaupt? Also daher sowas bei uns, ich muss sagen, bei uns war es noch relativ unkompliziert und ging gefühlt doch sehr schnell. Ich habe von anderen gehört, da war es komplizierter. Aber ich fand den Fakt, dass man erstmal heiraten muss, um überhaupt das Kind adoptieren zu können, das fand ich schon so ein bisschen heftig. Aber jetzt ist es meine Tochter, trägt meinen Namen, ich habe das halbe Sorgerecht und es hat sich auf jeden Fall dafür gelohnt.
Ja, zum Glück ist in diesem Thema Bewegung drin. Tatsächlich ist das mit der umständlichen Stiefkindadoption immer noch so, aber eins hat sich 2020 schon mal verändert. Homosexuelle Paare müssen nicht mehr unbedingt verheiratet sein für die Adoption. Man muss zwar noch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel, dass man schon eine Weile zusammen ist, aber verheiratet sein ist keine Bedingung mehr.
Ja, gut so. Und was sich auch noch geändert hat, es ist nicht mehr so wie bei Claudi, dass sie dann als Vater eingetragen wird, sondern in der Geburtsurkunde dürfen mittlerweile auch zwei Mamas stehen. Man kann aber die zweite Mama erst in die Geburtsurkunde eintragen, wenn die Stiefkindadoption durch ist. Also nicht direkt nach der Geburt, wie wir das als heterosexuelle Paare machen können. Wir Heteropaare müssen dafür ja wirklich nur die Vaterschaftsanerkennung machen, also jetzt die Unverheirateten.
Ja, guck mal, wir hatten gar keine Lust, überhaupt die Vaterschaftsanerkennung zu machen. Wir haben dann gesagt, wir wollen eh heiraten, wir machen das, wir sparen uns dann diesen Gang.
Ihr seid so romantisch.
Wir sind richtig romantisch. Aber es ist auch eine Phase jetzt, in der ihr seid, wo ihr euch eben nicht nur über das Kinderzimmer und über die Vaterschaftsanerkennung irgendwie Gedanken machen solltet, sondern auch ja die Zeit nach der Geburt. Also auch wenn das noch gefühlt so weit weg ist, ist das ja auch die Frage, was dürft ihr eigentlich und was sollt ihr und was könnt ihr?
Genau, vor allem die Zeit nach der Geburt, da gibt es ja so ganz viele verschiedene Sachen. Einmal die ersten 8 Wochen nach der Geburt, das nennt sich ja Mutterschutz und da darf man in Deutschland nicht arbeiten. Also 8 Wochen nach der Geburt bist du auf jeden Fall zu Hause und wirst auch noch voll bezahlt. Danach geht die Elternzeit los, wenn du möchtest und das kannst du bis zu 3 Jahren nehmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage in dieser Zeit nach den 8 Wochen, wie komme ich eigentlich an mein Geld? Und das nennt sich dann Elterngeld. Da wird es ein bisschen komplizierter, weil sich da ständig ein bisschen auch was ändert und es sehr individuell ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass man 12 Monate nehmen kann plus 2 weitere, wenn Partner, Partnerin auch Elternzeit nimmt, in der du eine Bezahlung bekommst.
Vielleicht noch als Ergänzung zum Mutterschutz. Es ist so, dass für Studierende und Selbstständige zum Teil nochmal andere Regeln gelten. Da müsst ihr euch aber dann nochmal extra einlesen oder beraten lassen.
Okay, aber generell, also Elterngeld bekommen sowohl Angestellte als auch Studierende und Selbstständige.
Es sei denn, man verdient sehr viel, dann gibt es irgendwann kein Elterngeld.
Ja, und wenn man andersrum sehr wenig oder gar nichts verdient, da können wir auch nochmal konkret auf die Zahlen gucken, da kriegt man nämlich mindestens 300 Euro im Monat. Für alle anderen sind es etwa 65% des Nettoeinkommens, aber maximal bis zu 1.800 Euro im Monat. Und noch eine wichtige Info, wenn man in der Elterngeldzeit etwas dazu verdient, dann wird das zum Teil abgezogen. Also da muss man auch nochmal genau hinschauen, was sich für einen lohnt. Mhm. Und da wäre mein Tipp, Elterngeld Plus beantragen. Elterngeld Plus bedeutet, da bekommt man das halbe Elterngeld pro Monat, aber dafür doppelt so lang. Das heißt, am Ende des Tages ist es der gleiche Betrag, aber dann kann man leichter etwas dazu verdienen. Ihr merkt schon, das ist dann alles echt ganz schön kompliziert, die Nummer.
Grundsätzlich finde ich es aber total cool, dass wir das überhaupt in Deutschland über so eine lange Zeit haben. Ich bin ja Portugiesin und weiß zum Beispiel in Portugal, dass da ganz viele schon nach 8 Wochen wieder arbeiten gehen, ja, weil sie sich sonst gar nicht finanzieren können. Und auch in anderen europäischen Ländern ist das ja überhaupt gar nicht gegeben. Insofern finde ich das ja wirklich super cool.
Also wenn man sich da durch die ganze Bürokratie durcharbeitet und gefrustet ist, finde ich auch, dann kann man sich immer mal wieder sagen, nee, aber grundsätzlich ist es cool, dass es Kohle dafür gibt,
genau,
um sein Kind zu erziehen.
Es lohnt sich, die Unterlagen dafür rauszusuchen. Auf jeden Fall. Mein Tipp für euch ist, fangt an, diesen Elterngeldantrag ja frühzeitig auszufüllen. Schaut schon mal nach den Papieren. Ihr braucht vor allem, also meistens die Lohnabrechnung aus dem Jahr davor. Guckt, dass ihr alles zusammen habt. Und was mir damals ein Mitarbeiter von der Elterngeldstelle gesagt hat, und das war wirklich für mich so ein Aha-Moment, er meinte, Sie sind sich noch nicht sicher, wie lange Sie Elternzeit nehmen wollen? Egal, machen Sie den Antrag fertig, stellen Sie erstmal auf 3-4 Monate. Sie können dann immer noch sagen, nee, diesen Monat möchte ich nicht, den darauf möchte ich schon wieder. Es muss sozusagen der Stein nur einfach ins Rollen kommen. Die Bürokratie muss angestoßen werden.
Schaut einfach mal, wie es bei euch am besten passt. Und weil es so kompliziert ist, lohnt es sich auf jeden Fall da, sich auch nochmal beraten zu lassen. Da gibt es auch kostenlose Beratungsstellen für. Schaut einfach mal, ob es die auch bei euch in der Nähe gibt. Und alle Infos zum Nachlesen, die haben wir für euch natürlich auch nochmal zusammengefasst auf ndr.de. Tatsächlich schwanger und tatsächlich mit AE.
Und noch eine Sache, die ich ganz häufig als Ärztin gefragt werde, wann muss ich eigentlich meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin Bescheid geben, dass ich schwanger bin? Ganz zuerst hier, es gibt keine Pflicht, Bescheid zu sagen. Du kannst jederzeit selbst entscheiden, wann du deiner Arbeitgeberin, deinen Arbeitgeber informierst, dass du schwanger bist. Ich selbst würde mich natürlich freuen, wenn wir alle so offen arbeiten würden, dass man das einfach sagen kann, ohne irgendwelche Ängste zu haben. Ich höre aber immer mal wieder Geschichten, die mich dann doch immer ein bisschen, ja Tim, du guckst direkt, hast du auch sowas erlebt?
Ja, nee, ich habe mich gerade gefragt, was für Geschichten, also Geschichten, wo Leute dann Nachteile hatten.
Ja, dadurch, dass die zum Beispiel Angst haben, dass die Position, in die sie befördert werden sollten, dann nicht einfach weg ist, weil sie bekannt geben, dass sie schwanger sind und das dann erstmal verbergen für eine ganze Zeit. Das finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich schön wäre, wenn du weiter befördert wirst, auch wenn du schwanger bist, weil du kommst ja wahrscheinlich auch wieder und kannst dann weiter die Position ausfüllen. Guck also am besten, wann es sich für dich gut anfühlt. Ganz wichtig für dich zu wissen, in Deutschland gibt es Kündigungsschutz. Wenn dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin weiß, dass du schwanger bist, kannst du nicht gekündigt werden. Wenn die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen das natürlich nicht wissen, kannst du noch gekündigt werden. Aber hier nochmal eine zusätzliche Information. Wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, hast du immer noch 2 Wochen Zeit, bekannt zu geben, dass du schwanger bist. Und dann ist diese Kündigung unwirksam.
Und nach jeder Elternzeit kommt aber auch die Zeit, wo ihr wieder arbeiten werdet, wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ja die Realität doch von den meisten. Und ihr braucht einen Kita-Platz. Und da ist mein Rat nur, den kann ich euch ans Herz legen, kümmert euch jetzt in dieser Zeit schon, fragt nach, wie läuft es eigentlich ab? Also ich wurde teilweise weggeschickt, weil das Baby noch nicht da war und es gab kein Geburtsdatum. Andere waren so, ey, ja, ihr seid eigentlich schon viel zu spät. Was bei allen gleich ist, leider, ist die Warteliste. Die ist meistens lang. Also von da haltet euch da wirklich ran. Und eine Sache noch, denkt auch an euch. Also wenn ihr zu zweit seid, dann geht nochmal auf Dates.
Am besten gemeinsam.
Ja, genau. Genau, ja. Genau. Oder eben ja getrennt. Ne? Und mal mit auch alten Freundinnen und Freunden, die vielleicht auch weiter weg wohnen. Ne? Also von Hamburg nach Freiburg fährt man dann mit einem kleinen Baby jetzt auch nicht mehr so häufig.
Was ich auch ganz oft gehört habe in dieser Zeit ist, schlaft vor, weil wenn das Kind da ist, dann werdet ihr super wenig schlafen. Und da habe ich gemerkt, es gibt leider nicht so eine Batterie, wo der Schlaf gespeichert wird und man das dann abrufen kann. Also das so als allerletzter Tipp hier in dieser Folge. Das funktioniert nicht mit dem Vorschlafen.
Na, ich weiß nicht, ob das wirklich der letzte Tipp ist.
Okay.
Denn das können wir ja wirklich gut Tipps geben. Ich hätte da nämlich auf jeden Fall auch noch, sagen wir es jetzt, einen Hinweis auf die nächste Folge. Das ist eine sehr, sehr besondere Folge. Die liegt uns allen total am Herzen, weil es um ein Thema geht, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es ist nicht schön, es ist eher traurig. Aber wir haben euch ja gesagt, auch sowas besprechen wir. Alles, was wirklich passiert oder auch passieren kann und wie es sich dann anfühlt. Es wird um frühe Fehlgeburten gehen, beziehungsweise Aborte. Ich hatte selbst 2 und werde davon erzählen.
Wie immer gibt's donnerstags hier eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wenn ihr eine App habt, in der ihr uns hört und uns bewerten könnt, dann please do it. Macht das sehr, sehr gerne.
Und schreibt uns auch gerne eine Mail an tatsächlichschwanger@ndr.de, tatsächlich mit AE. Schreibt uns, wie euch der Podcast gefällt und auch, was eure Themen während der Schwangerschaft waren oder sind, wo ihr besonders unsicher wart und was euch geholfen hat.
Und wenn du jetzt denkst, Hilfe, Hilfe, ich muss so viele Sachen entscheiden, die Schwangerschaft dauert noch ein bisschen an vielleicht, du kannst dir ganz in Ruhe Zeit nehmen und ich bin mir ganz sicher, du wirst genau das Richtige für dich selber finden.
einen letzten Tipp habe ich dann doch noch. Das, was wir hier heute beschrieben haben, ist auch die Phase, in der man merkt, wer im Freundeskreis noch so gar keinen Bock auf Kinder hat. Das sind dann die, die vielleicht eher so genervt sind, wenn ihr denen das frisch eingerichtete Kinderzimmer zeigt. Und damit wir uns gegenseitig besser verstehen, empfehlen wir euch Quarks Daily. Der Wissenschaftspodcast unserer WDR-Kollegen ist der Frage nachgegangen, warum wir uns eigentlich Kinder wünschen und andere so gar nicht. Hat das biologische Ursachen oder was mit der Erziehung zu tun oder ist die Person, mit der man ins Bett geht, einfach die falsche? All das klärt Quarks Daily in seiner Spezialfolge Kinderwunsch, darum haben wir ihn nicht. Findet ihr in der ARD Audiothek oder direkt in unseren Shownotes.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maciewski und Stephanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.